Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ready Player One.
Hallo, mein Name ist Mahan Tavildari. Bei Wikifolio verwalte ich ein Portfolio aus Games-Aktien namens Videospiele.
Du bist damit schon eine Zeit lang unterwegs. Seit 2016 eine Performance von über 190% oder durchschnittlich über 13% im Jahr. Andi Groß hier vom Börsenradio Videospiele. Ich musste kürzlich an dich denken. Und zwar gab es im Spiegel einen Artikel, eine Reportage unter der Überschrift "Wer sind Menschen, die 40.000 Euro für Videospiel-Extras ausgeben? Sind das Millionäre, denen langweilig ist und die deswegen Computer spielen? Sind das verarmte Kaufsüchtige?" Also es gibt ja viele Spekulationen, wer da in diesen In-Game-Shops, wie sie heißen, riesige Summen springen lässt. Und der Spiegel hat dann einen Aufruf gemacht, meldet euch doch mal, wer seid ihr, wir wollen euch kennenlernen. Und diese Reportage ist also wirklich herrlich. Es ist die ganze Bandbreite, Vielkäufer, YouTuber, Insider, alle sind da zu Wort gekommen. Und was mir so aufgefallen ist, so ein Begriff dieser Wal oder Wale, Fische, Delfine. Also ein interessanter Einblick in die Branche, wer damit Geld verdient, wer damit auch Geld ausgibt. Jetzt zunächst einmal Frage an dich als Fachmann. Wer sind die Wale und welche Rolle haben YouTuber dabei?
Ja, diese Begriffe Fische bzw. kleine Fische, Delfine, Wale, das sind ja typische Begriffe für eine Zielgruppensegmentierung, die meistens nach Umsatz dann eingeordnet werden. Wale sind dann die Konsumenten, die den Großteil des Umsatzes bringen bei einem Produktgruppe oder Dienstleistungsgeschäft, in der Regel mehr als 50%. Es gibt ja auch immer so in der BWL diese ABC-Zielgruppensegmentierung, je nachdem, wie man es macht, kann man so ähnlich zuordnen. Und die Delfine sind dann die, die vielleicht 30% bringen und den Rest, die kleinen Fische, die 20%, so ganz grob. Ja. Und die Wale im Gaming sind das hauptsächlich Hardcore-Gamer. Viele von denen sind professionelle Gamer, zum Beispiel YouTuber oder über Twitch. Die verdienen natürlich auch entsprechende Einnahmen über Let's Plays. Das ist ja seit 15, 20 Jahren länger schon sehr populär. Damit wird ganz viel Geld gemacht. Die meisten verdienen natürlich über Ads, also zum Beispiel über Google, YouTube-Ads oder andere Verkäufe. Und andere sind E-Sportler, also das sind dann tatsächlich Teams, die dann auch antreten auf irgendwelchen Veranstaltungen, Events in Berlin. Da gibt es auch ganz interessante Preise zu Gewinner, die über achtstellige Beträge dann absahen dann bei solchen Veranstaltungen. Das ist natürlich ein ganz großes Business. Und natürlich gibt es dann den reinen Konsumenten. Das sind jetzt auch keine Superreichen oder Reichen, sondern ganz normale Menschen, die einfach überproportional viel ihres Konsumbudgets in Videospiele investieren. Dafür wahrscheinlich dann an anderer Stelle des Privatlebens dann sparen, vielleicht weniger Urlaub machen oder so. Und eine beträchtliche Zeit auch im Gaming investieren. Oft, wenn sie dann arbeiten, die ganze Freizeit, das ganze Wochenende, 5 bis 10 Stunden am Tag, das ist nicht ganz unüblich. Meistens in irgendwelchen Online-Spielen. Früher waren das Online-RPGs und dann kamen die Online-Shooter und Battle Royale-Games. Und das ist im Prinzip sind so Third-Person-Shooter, wo dann, also mit Zunahme der Technologie war es möglich, dann einfach eine große Anzahl an Spielern auf eine Karte zu bringen, die gegeneinander kämpfen in einer Spielewelt, zum Beispiel Fortnite. Das sind sehr, sehr beliebte, populäre Spiele, die natürlich auch einen starken Suchtfaktor haben und diese Spiele dann auch langfristig an sich binden. Und mit der Entwicklung der ganzen Ingame-Käufe, die immer populärer wurden seit den Nullerjahren, wird da auch ordentlich Geld gemacht durch die Entwickler und Publisher.
Wer kriegt denn das Geld? Ist das quasi der Spieleentwickler, der das Spiel verkauft, der dann auch sagt, okay, nicht nur das Spiel an sich, sondern diese Add-ons, also dass man sich Waffen kaufen kann, dass man sich irgendwie schicke Kleidung dann kaufen kann, die dann auch teilweise, habe ich gelernt, limitiert ist, wo du dann auch siehst, wenn der in diesem Spiel das anhat, der macht das richtig hardcore-mäßig, der lässt auch wirklich Geld springen. Ist das auch das Geld, was dann den Entwicklern, den Spieleentwicklern zugutekommt?
Teilweise schon. Das richtig große Geld machen natürlich die großen Publisher, ob das jetzt Sony heißen oder Microsoft, Tencent, Activision, Blizzard, die auch eigene Studios haben. Das sind dann interne Verrechnungen. Aber die Entwickler machen natürlich indirekt auch oder direkt, je nachdem, wie es vertrieben wird, auch sehr viel Umsatz durch diese Ingame-Käufe. Das sind dann, wie du schon sagst, zum Beispiel auch Kleidung oder Waffen oder Werkzeuge oder Häuser. Und das hat so eine gewisse Online-Reputation auch, wenn man dann einen Spieler sieht, der dann irgendwie eine $5,000 Kleidung trägt, nur für ein Videospiel, einfach, dass der Charakter cool aussieht. Das gibt so Leute und die, ja, genießen das und genießen dann natürlich auch die Reputation der Spieler im Team oder auch auf den Karten. Und das ist auch ein Trend, der in den letzten, ja, 20 Jahren sehr stark wurde, auch mit dem ganzen Online-Gaming. Und das richtig große Geld wird eigentlich mit den ganzen Ingame-Käufen gemacht. Man sieht das natürlich auch zum Beispiel bei GTA. GTA 5 verdient sehr, also Take-Two verdient ja hauptsächlich daran. Und durch das Release von GTA 5 ist natürlich GTA Online sehr populär geworden. Sehr viele Spieler, die auch in-game sehr viel Geld ausgeben. Es ist so, dass viele dieser IPs, dieser großen IPs, eigene Finanzökosysteme haben, eigene virtuelle Währungen haben, mit denen Spieler handeln können. Mit der Blockchain-Technologie teilweise so, dass es Marketplaces sich gebildet haben, insbesondere im Bereich des Mobile-Gamings, sehr populär, die aus Asien kamen, Südkorea, China etc., die dann die ja verdienten Gegenstände oder Preise dann auch handeln können, die einen echten Preis haben, die dann umgewandelt werden können, zum Beispiel in echten Kryptowährungen. Also da entstehen ganz eigene Ökosysteme, wo dann gespielt und gehandelt wird.
Das ist eine sehr
spannende Entwicklung.
Ist ja sensationell. Also was ich in diesem Artikel jetzt auch gelernt habe, und damit möchte ich das Thema, was ich eigentlich zum Einstieg nehmen wollte, abschließen. Die Ehefrau in Overwatch kennengelernt. Also herrlich, Oliver wird hier zitiert, der hat mit 18 Ausbildung gemacht, hat das Gaming angefangen und hat bei diesem Overwatch, das ist ein Team-Shooter, ja, hat er seine Frau kennengelernt online und auch zum ersten Mal online dann "Ich liebe dich" gesagt. Ich meine, jeder hat seine eigene Definition von Romantik. Die haben sich halt beim Team-Shooter dann da kennengelernt. Ich würde es dann irgendwie anders sagen. Wir sagen, na, siehst du mal, wie gefährlich Videospiele sind. Jetzt bist du verheiratet, hast zwei Kinder, hast eine Frau. Lass uns mal übers Geld reden jetzt hier. Ich hatte ja dein Wikifolio, das Videospiele, wirklich die Eckdaten jetzt vorgestellt, wie lange es gibt, die Performance über 13% im Jahr. Das haben wir auch so ein bisschen verstanden, wo da das Geld herkommt. Jetzt musst du natürlich in die richtigen Unternehmen dann investieren. Was auffällt momentan, du bist so 2/3 investiert, 1/3 Cash. Ist das jetzt eine relativ hohe Cash-Position, dass du zuschlagen kannst? Was hat sich getan seit unserem letzten Interview?
Das ist eine sehr hohe Cash-Position, die ist sehr unüblich. Die hat mir wahrscheinlich in den letzten 8 Jahren nur einmal oder gar nicht in dieser Höhe, was auch an den Unsicherheiten an den Märkten lag. Wir haben dann irgendwann in Q4 2024 viele Gewinne mitgenommen. Da ist der Tech-Markt auch sehr heiß gelaufen, wenn man sich die Fundamentalzahlen angeschaut hat. Das ist ja jetzt mal ganz grob auf dem Benchmark Nasdaq 100 bezogen, jenseits der 20.000. Das war dann einfach auch nicht mehr gesund mit dem KI-Hype. Und da haben wir natürlich sehr viele der Tech-Aktien verkauft, Gewinne mitgenommen und in Cash und teilweise als Hedging-Position auch 2 Goldmine eingelegt. Das auch zusammen, parallel mit den Unsicherheiten, die mit der neuen Trump-Administration gekommen sind und jetzt auch mit den Zöllen. Wir waren durchschnittlich bei 14% per annum in der Performance, sind jetzt in den letzten Tagen eine Woche auf 13, was natürlich auch am Gesamtmarkt liegt, der dann auch gecrashed ist, wie man sieht. Aber grundsätzlich halten wir jetzt erstmal diese Cash-Position, um günstige Einstiegsgelegenheiten wieder zu finden, die vielleicht im Sommer oder im dritten Jahr oder bis zum Ende des Jahres dann kommen werden. Einmal das und einmal einfach aus Hedging-Gründen und weil einfach das Risiko jetzt besteht, dass dann nochmal größere Positionen ins Minus laufen, halten wir hier noch größere, ja, Sicherheitspuffer.
Und die Lage in der Gaming-Branche allgemein, wie ist es? Du hast Take-Two vorhin angesprochen mit GTA, Grand Theft Auto, Ausgabe 5. Ist auch schon wieder lange her, da müsste mal wieder was Neues kommen, oder?
Genau, GTA 5 ist schon länger her, das war dann irgendwann Anfang der 10er Jahre. GTA 6 soll dieses Jahr released werden, das ist das größte Highlight jetzt dieses Jahr, wahrscheinlich auch in dieser Dekade. Und darauf warten sehr viele Spieler. Der Gaming-Markt, der wächst gut. 2024 stagniert im Vergleich zu 2023, was natürlich auch an den globalen Unsicherheiten lag. Die Prognosen für bis 2027 sind, dass wir auf der Konsole zumindest über 7% per annum gemäß Umsatz wachsen werden. Wir werden Wachstum im PC-Gaming haben. PC-Gaming ist in den letzten Jahren nochmal, hat ein regelrechtes Comeback erlebt. Und Mobile-Gaming. Mobile-Gaming ist ja schon seit die Smartphones Mainstream geworden sind, einer der stärksten Wachstumsmärkte, die einen Riesenumsatz bringen. Besonders in Asien dominieren sie die Märkte, allen voran China und Japan und auch Südkorea später. GTA 6 ist ein Systemseller, also das ist ein Multiplattform-Spiel, was sehr stark auch die Konsolenkäufe, sprich Sonys PlayStation oder Xbox, verkaufen wird. Interessant ist, dass Sony im letzten Quartal, also Sony ist ja der Marktführer im Gaming auf der Konsole, in Q4 2024 angekündigt hat, 75 Millionen Einheiten der PlayStation 5 bereits ausgeliefert zu haben. Anfangs schleppend durch Corona-Ukraine-Krieg kam dann ein richtiger Boost. Es läuft gut bei Sony, man sieht es auch am Aktienkurs, die waren dann zwischenzeitlich bei 120 Dollar, beziehungsweise nach dem Aktiensplit umgerechnet 25 Dollar, jetzt durch den Tech-Crash etwas geringer. Aber so gesehen ist GTA 6 jetzt ein wichtiger Meilenstein. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr sehr viele Konsolenverkäufe sehen. Sony wird wahrscheinlich die 100-Millionen-Grenze überschreiten und die PlayStation 5 mit den Verkaufszahlen dann historisch auch auf die, ja, die bestverkauften PlayStation-Generationen dann zuordnen können.
Du hattest TechCrash angesprochen, auch jetzt die jüngsten Tage, Zollverwerfungen und so weiter. Kann man eigentlich sicher sein, dass Donald Trump real ist und kein Videogame? Nein, Quatsch. Was sich an der Börse tut und getan hat seit einer Woche, das ist ja das eine. Das hat er die Zölle wieder zurückgenommen, außer auf China. Das ist sicherlich auch nochmal eine Sondersituation. Aber sollten die Zölle jetzt bestehen bleiben, in welcher Höhe auch immer, was bedeutet das dann für den Markt der Videogames? Es ist ja dann ein Consumer-Markt. Würde dann dort gespart werden, wenn es Geld knapp wird? Oder geht es eher umgekehrt, wenn es Geld knapp wird, dann gehe ich eben nicht mehr raus und bleibe dann zu Hause und spiele dann mehr Videogames?
Ja, tatsächlich. Ist auch ein Thema im Rahmen meiner Promotion gewesen. Ich hatte vor 2 Monaten ein Paper veröffentlicht über Wikifolio Social Trading, also im Prinzip, wie man den Gaming-Markt abbildet. Und da hatte ich auch so eine Analyse gemacht, welche makroökonomischen Faktoren im Gaming eine Rolle spielen. Und tatsächlich ist der Konsum, wie bei vielen anderen Konsumbereichen, einer der signifikanten Variablen. Also wenn der Konsum generell zurückgeht, dann werden auch die Einnahmen der Hersteller und Publisher dann auch zurückgehen, weil die Gamer, weil die Spieler eben weniger konsumieren. Aktuell ist die Konsumlaune allerdings recht gut, zumindest in Europa und in den USA. Die Inflation ist auch etwas runtergekommen. Jetzt werden wir sehen müssen, also Ökonomen streiten ja, was für Auswirkungen Trumps Zölle haben werden. Also kurzfristige und mittel- bis langfristige Auswirkungen können da sehr erheblich voneinander abweichen. Kurzfristig ist das ein Riesenschock. Langfristig könnte das die Inflation aber auch antreiben. Es kann aber auch einen gegenteiligen Effekt haben, je nachdem, wie die Politik sich ausspielt. Wenn wir am Ende dann tatsächlich Freihandelsabkommen zwischen der EU oder USA oder auch anderen, ja, ich sage mal, asiatischen Märkten wie zum Beispiel Indien oder Japan erhalten, kann das am Ende dann auch eine Win-Win-Win-Situation werden. Also da ist alles offen. Es tut sich ja aktuell sehr viel. Jeden Tag ändert sich was. Und ich glaube, dass das generell eine geringe Rolle spielt für den Videospielmarkt. Der Gaming-Markt ist ein Wachstumsmarkt schon seit über 30 Jahren unter verschiedenen Administrationen, Kriegen und allen möglichen politischen und makroökonomischen Trends und Faktoren. Wir werden steigenden Markt haben die nächsten Jahre. Teilweise besteht auch das Potenzial, dass wir in einigen Bereichen zweistellig wachsen. Zumindest ist es unser Ziel, 10-20%, je nachdem im Mobile Gaming in Sparten, gerade was diese Megatrends anbelangt, wie Virtual Reality, aber allen vor allem auch Cloud Gaming. Cloud Gaming wird die Zukunft des Gamings sein. Irgendwann wird es keine Konsolen mehr geben, sondern man wird einfach alles streamen, zumindest in den Industrieländern. Das wird wahrscheinlich ab 2030 mit der PlayStation 6 Generation oder spätestens, das wird wahrscheinlich auch die letzte physische Konsolengeneration sein, die tatsächlich den ganzen Gaming-Markt verändern. Es ist ein Markt, in dem Anleger investieren können, der teilweise eine hohe Korrelation mit dem Technologiemarkt insgesamt hat. Es ist eben so eine Schnittstelle zwischen Entertainment und Technologie. Sehr lukrativ, wie man sieht. Es gibt eine sehr loyale Gamerbase. Gerade die Hardcore-Gamer, über die wir initial gesprochen haben, die bleiben dann auch Gamer in der Regel. Sie bleiben bei ihren IPs, bei ihren Favorites sozusagen. Und im Gegensatz zu den Casual-Gamern, die mal wechseln oder vielleicht auch mal einfach nicht mehr spielen, ist es so, dass Gaming eine sehr hohe Eintrittsbarriere für Hersteller und Publisher hat, die nichts mit Gaming zu tun haben. Viele sind ja daran schon fehlgeschlagen, zum Beispiel Amazon, Apple oder Nvidia oder auch andere. Das liegt auch daran, dass es nicht so einfach ist, Gamer langfristig an sich zu binden, weil die Gamer eben auch sehr loyal zu ihren Games sind und eigene Vorstellungen haben, dass wirklich über viele, viele Jahre auch so bleibt.
Also ein interessanter Ausflug. Vielen Dank dafür. Wir haben gelernt, kleine Fische, Delfine, Wale und Doktoren. Wann ist deine Disputation?
Das wird wahrscheinlich irgendwann ein Q4 sein.
Du hältst uns auf dem Laufenden. Völlig spannend, dieses Thema. Mahan, vielen Dank fürs Interview. Alles Gute und
vielen Dank bis
zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.